Ich bin glücklich, wieder hier mit euch sein zu dürfen. Und es ist immer wirklich aufregend zu sehen, zuzuhören, vor allem wie die Musikgruppe hier vorne den Herrn dient. Vor allem, weil ich muss auch sagen, hat jetzt gar nichts damit zu tun mit dem, was gleich kommen wird, aber das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Es ist immer eine Freude für mich. Ich bin emotional immer sehr gerührt, wenn ich David, Claudio, Daniele, über Toni rede ich nicht, der postet Sachen, die ich gerade nicht sehen will. Der ist im Urlaub. Ich bin sehr von dieser Gruppe geprägt worden. Ich weiß noch, damals, wo wir an der, wie hieß die Straße? Kempkenstraße war das die? Ne? Wo wir dann da waren und ich weiß noch, dass sie halt jeden Sonntag sehr früh da waren und alles mit aufgebaut haben, wo die alle noch frisch, die sind immer noch sehr frisch und jung, aber noch jünger. Und es hat mich halt sehr geprägt, wie viel Aufwand und wie viel Zeit die sich halt immer genommen haben, um frühzeitig in der Gemeinde zu sein und dass sie halt diesen ganzen Dienst ausgeübt haben, den die meisten gar nicht gesehen haben. Ne? Das hat mich sehr geprägt und ich habe vieles mitnehmen können in diesem Zeitraum, wo ich einfach nur mit dabei war. Ich kann weder singen noch spielen, ich habe keine Ahnung von Technik, aber die Jungs sind wirklich ein Vorbild für mich gewesen. Die haben mich sehr geprägt in dem, was sie da gemacht haben. Und das, was sie halt dort ausgeübt haben, jeden Sonntag, hat mich dann im Nachhinein im Leben sehr viel zum Nachdenken gebracht. Und ich möchte euch einfach nur auf dem Herzen legen, unterschätzt nicht die Arbeit, die Leute hier in der Gemeinde ausüben. Und denkt nicht, dass die Arbeit, die gemacht wird, einfach nur hier vorne ist oder sonst wo. Denn es gibt weitere Zeit, die investiert wird, die wir gar nicht sehen. Ja? Betet für diejenigen, die, egal wer hier was macht in dieser Gemeinde, egal wer sich wie zur Verfügung stellt, betet für die und stellt euch ruhig zur Verfügung. Und noch besser, begleitet sie einfach. Selbst wenn das nicht eure Aufgabe ist, ihr wisst gar nicht, wie viel man daraus lernen kann, wenn man einfach Menschen begleitet, die Gott dienen. Denn die werden euch auch eine Leidenschaft mitgeben, die man wahrscheinlich sonst woanders gar nicht mitbekommt. Denn es gibt nichts Schöneres zu sehen, wie andere Menschen mit Leidenschaft und Liebe deren Zeit investieren für Gottes Reich, selbst wenn das nur eine Anlage aufzubauen ist und alles andere. Genauso wie auch die Stühle sauber zu machen, vor und nach dem Gottesdienst zu diesem Zeitraum. Unterschätzt das nicht. Unterschätzt es nicht und stellt euch gerne zur Verfügung, um vielleicht auch gerne mitzuwirken. Ja, das wollte ich euch einfach nur auf dem Herzen geben und einen Dank. Und lasst uns einen Applaus machen für all die Leute, die generell über diesen Zeitraum und in der Gemeinde dienen. Gott segne euch wirklich. So, jetzt hören wir auf, so emotional zu sein, sentimental. Und wir kommen zu unserer Andacht. Die Überschrift der heutigen Andacht ist: Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du ihn? Wie gut kennst du Gott? Wir können uns auch gerne ein bisschen Zeit für diese Frage nehmen, ja? Ich wiederhole die Frage gerne. Versucht euch mal in euren Gedanken eine Antwort zu geben. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du ihn? Und jetzt stellt euch mal bitte vor, wir würden vielleicht jetzt eine offene Runde daraus machen, ja? Wir werden es nicht tun, aber stellt euch mal vor, wir würden das jetzt machen. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt eine offene Runde daraus machen, wo jeder von uns die Möglichkeit bekommen würde, was dazu zu sagen. Auf diese Frage mal zu beantworten, wie gut kennst du ihn? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Antworten fallen würden wie: Ich kenne ihn sehr gut. Er ist mein Heiland, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser. Gott ist mein Freund, Gott ist mein Herr, Gott ist mein Vater, ich kenne ihn sehr gut. Ich bin mir sicher, dass solche Antworten fallen würden. Andere würden vielleicht sogar ganz ehrlich sagen, ja, ist bestimmt netter, aber so gut kenne ich den noch nicht. Ich bin zwar ab und zu hier, ich fühle mich wohl, aber ich kann jetzt nicht von einer wahren und direkten Erfahrung mit Gott reden. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden jetzt weitergehen. Stellt euch mal vor, wir würden eine Art Mindmap machen. Ja? Viele kennen das aus dem Englischunterricht. Wir würden jetzt einfach mal Begriffe sammeln. Jeder von uns würde die Möglichkeit bekommen, ein Wort in den Raum zu rufen, um Gott zu beschreiben, um zu sagen, was er von Gott hält oder wie ich gerade gesagt habe, wie er Gott beschreiben würde. Ein Wort, das können wir gerne machen. Ja? Ein Wort, eins nach, versucht mal, gebt mir, wie ist Gott, wer ist Gott? Wie? Perfekt, weiter.
Liebevoll.
Liebevoll, weiter.
Gnädig,
Halleluja, weiter, was gibt's noch?
Mächtig.
Allmächtig.
Geduldig,
Amen. Ja, weiter, weiter. Mir fehlt noch was.
Heilig.
Heilig. Gott ist heilig. Erzähl nicht, du bist Pastor. Wie bitte nochmal? Amen, Amen. Sehr gut, sehr gut. Und wie ihr merkt, wir hätten einige Wörter, die wir in den Raum reinrufen könnten, oder wir könnten diese Liste weiterhin ausführen. Doch ich möchte mit euch mich jetzt erstmal auf ein Wort festhalten. Heilig. Gott ist heilig. Wusstet ihr das? Einmal Hände hoch, bitte. Wer wusste, dass Gott heilig ist? Sogar Fabi hat sich gemeldet. Und wir wissen das. Wir wissen das alle. Wir wissen alle, dass Gott heilig ist. Wir sagen das nicht nur ständig, wir singen das auch regelmäßig. Gott, du bist heilig, heilig, heilig ist dein Name, Jesus. Wir wissen es. Die Frage, die wir uns heute Morgen aber beschäftigen wird, ist, haben wir es verstanden? Haben wir verstanden, was es heißt, dass Jesus heilig ist? Haben wir verstanden, was es bedeutet, wenn die Heiligkeit Gottes einen Ort erfüllt? Haben wir verstanden, was es bedeutet, wenn die Heiligkeit Gottes einen Menschen erfüllt? Ich kann euch zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wir alle wirklich verstehen sollten, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Wir müssen wirklich nachvollziehen, nicht nur wissen, sondern nachvollziehen, wie wichtig das ist, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Denn dann kann ich euch nochmal zu hundertprozentiger Sicherheit bestätigen, wenn wir verstehen, was es heißt, dass Gott heilig ist, wenn sich einige unserer Gebete auf einmal würden einfach verschwinden. Aber nicht, weil wir unseren Ziel verloren haben, sondern einfach nur, weil wir automatisch eine Antwort darauf bekommen. In dem Moment, wo wir verstehen werden, was es bedeutet, dass Gott heilig ist, werden automatisch viele Fragen sich in unserem Leben beantworten. Wir werden uns heute Morgen nicht nur mit einer Bibelstelle beschäftigen, wir werden jetzt mehr oder weniger durchlesen. Aber mir geht es einfach nur darum, ich möchte euch zeigen, wie Gott wirkt, wenn er nicht wirkt. Wie Gott wirkt, wenn er nicht wirkt. Wir sind immer sehr von Gottes Handeln begeistert, wenn er durch sein Agieren, durch sein Reden Wunder vollbringt. Wir finden es toll, Gott spricht, es geschieht ein Wunder. Wir sehen, Gott bewegt sich, es geschieht ein Wunder. Wir finden es super. Doch wie vielen von uns ist es aufgefallen, was passiert, wenn Gott einfach nur präsent ist? Wie vielen ist aufgefallen, was passiert, wenn Gott nicht unbedingt handelt, wenn Gott nicht unbedingt spricht, sondern wenn Gott einfach nur da ist? Fangen wir jetzt am besten mit unserer ersten Bibelstelle an, die wir in 1. Samuel 5 finden. Und bevor wir lesen, möchte ich ein paar Infos über den Kontext mitgeben. Ihr sollt wissen, dass Israel hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen König, okay? Dementsprechend befinden wir uns noch in dem sogenannten Zeitraum der Richter, der dann im Nachhinein durch Eli und Samuel dann zum Ende kommen wird. Und für das Volk Israel selbst war das, wie soll ich sagen, das war jetzt nicht unbedingt die beste Zeit, ja? Die Zeit der Richter. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass das Buch der Richter auch mit dem folgenden Satz endet. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Okay? Anders gesagt, jeder machte worauf er Lust hatte. Ja, es war völlig gleich, jeder machte einfach. Und Endergebnis davon war, dass der letzte Richter, Eli, ein oberflächlicher, stabiler, fauler Mann war und seine Söhne werden als nichtswürdige Menschen bezeichnet. Doch das Schlimmste, was das Volk Israel versucht hatte zu diesem Zeitraum, war, dass sie tatsächlich in 1. Samuel 4, könnt ihr das gerne nachlesen, musste Israel wieder einmal gegen den Philister kämpfen und die waren der Meinung, dass sie einfach die Lade des Herrn als Glücksbringer nehmen durften. Ja, es läuft gerade alles schief. Ach, warte mal, wir haben hier die Lade Gottes. Ja, dann lass sie mal mitnehmen. Ja, als wäre das so ein Glücksbringer. Und es ist dann halt dazu gekommen, dass sie verloren haben und dass die Philister die Lade mitgenommen haben. Und so fangen wir jetzt an zu lesen in 1. Samuel 5, 1 bis 4. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Ezer nach Asdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Asdoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinem Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. In dieser Geschichte gibt es mehrere Punkte, die man genauer besprechen könnte. Ja? Wir könnten jetzt über die Unterordnung Dagons sprechen. Auf einmal liegt dieser Dagon auf dem Boden vor der Lade des Herrn. Weiterhin können wir noch über die Erniedrigung reden. Denn er lag nicht nur einfach da, er lag auf sein Angesicht auf dem Boden. Und nicht nur, es geht noch weiter. Wir können sogar über die Entmachtung sprechen. Dagon wurde wörtlich auseinandergenommen. Ja? Wir haben gelesen, sein Kopf und seine beiden Hände lagen abgehauen. Und das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment, um eine schöne neochristliche Predigt zu machen, um mit Aussagen, wenn wir zu Gott beten, wird sich der Teufel sich unterordnen. Das ist ein super Ansatz eigentlich, um so eine schöne Predigt aufzubauen, wo wir auch sagen könnten, wenn wir zu Gott beten, wird der Teufel sich in der Gegenwart Gottes erniedrigen. Und das geht noch weiter. Das könnte so schön sein, wenn wir dann einfach sagen würden, wenn wir Gott zu beten, wird der Teufel entmachtet. Das ist wunderschön. Das hört sich gut an. Und das Schöne ist an solche Predigen, man könnte es noch weiterhin aufbauen. Denn es geht noch weiter. Wir könnten auch sagen, wenn wir zu Gott beten, werden sich deine Feinde unterordnen. Und es geht weiter. Deine Feinde werden sich erniedrigen und sie werden entmachtet. Das wäre eine super Predigt, die man so aufbauen könnte, weil in der Regel ist das dann so, dass alle vor Elan und Eifer aufstehen würden und Halleluja schreien würden. Denn genau so handelt Gott. Genau so macht er, ich kenne den. Ich weiß, wie Gott agiert. Ich weiß, wie er denkt. Wir kennen ganz genau, nach welchen Prinzipien er handelt. Wir beten und er reagiert. Dann ist aber die Frage, ist das so? Handelt Gott wirklich so? Wartet Gott da oben auf uns, auf unsere höfliche Anweisungen? Lass uns noch einmal die Bibelstelle durchlesen, die wir gerade gelesen haben, ja? Und lass uns mal gemeinsam die Menschen aufzählen, die dabei mitgewirkt haben, ja? Ich lese ab Vers 2. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Asdoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Dann nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinem Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Habt ihr schon durchgezählt? Entschuldigung, da hat gar keiner mitgewirkt, okay? Keiner hat irgendwas gemacht. Keiner hat zu Gott gebetet. Keiner hat ein Opfer vollbracht. Aber Dagon ist gefallen. Dagon hat sich unterordnet. Dagon wurde erniedrigt. Dagon wurde entmachtet. Und wisst ihr warum? Weil Gott heilig ist. Ganz einfach. Weil Gott heilig ist. Wir lesen nicht einmal, dass Gott ihn erschlagen hat oder sonst was. Wir lesen ganz einfach, dass die Lade Gottes da abgestellt worden ist. Ja? Und das sagt uns was ganz Einfaches. Die Heiligkeit Gottes ist so kräftig und so mächtig, dass die Werke des Teufels von alleine entmachtet werden. Es geschieht einfach. Wo Gott mit seiner Heiligkeit wirklich präsent ist, ich wiederhole, wo Gott wirklich mit seiner Heiligkeit präsent ist, findet alles, was unrein und Sünde ist, keinen Platz. Findet er einfach nicht. Denn Gott ist heilig. Wisst ihr, das, was mich immer wieder an Gottes Wort fasziniert, ist, dass sie sich immer wieder über die gesamte Schrift bestätigt. Ja? Jemand könnte sagen, ja, es ist schön, was wir da gerade gelesen haben, ich habe aber ganz andere Probleme. Jemand könnte vielleicht sagen, ja, ich habe eine Krankheit, die ich heilen möchte. Ich werde von Geistern und sogar Dämonen gestört, von denen, die ich gar nicht loswerden kann. Ich befinde mich zurzeit in vielen Problemen und ich muss sagen, mir kommt es so vor, als würde ich von einem Stunde in den anderen reingehen und ich komme einfach nicht zur Ruhe. Und es geht noch weiter, denn ich bete immer wieder zu Gott. Ich höre ja nicht auf zu beten. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es kommt auch keine Antwort. Heute Morgen werden wir Gott ein bisschen besser kennenlernen, ja? Heute Morgen wirst du verstehen, warum Gott dir bisher keine Antwort geben wollte oder warum er dich vielleicht bisher nicht erlösen wollte. Denn vielleicht geht es ja gar nicht um ein Wunder. Vielleicht geht es nicht um dein Wunder. Vielleicht geht es ja nicht um Heilung und Befreiung. Vielleicht geht es ja um viel mehr. Du sollst verstehen und realisieren, wie kräftig und mächtig die Heiligkeit Gottes ist. Und dass Gott dich mit deiner Heiligkeit formen darf. Du sollst zulassen, dass Gott dich mit seiner Heiligkeit formen darf. Die Heiligkeit, die du in deinem Leben beschützen sollst. Ja, du musst dich darum kümmern, dass die Heiligkeit in dein Leben auch wirklich reingehalten wird. Und dann wirst du die wahre Wunder und die wahre Befreiung in deinem Leben erleben. Wunder und Befreiung, die Gott durch dich vollbringen möchte. Und wir können jetzt ein bisschen uns in anderen Geschichten oder weiteren Erzählungen vertiefen, die wir auch im Neuen Testament finden, die letztendlich nur das bestätigen, was wir bisher gelesen haben. Wer von euch kennt die Geschichte aus Markus 5 von der Heiligung einer blutflüssigen Frau? Ich denke mal, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Und auch in dieser Geschichte gibt es mehrere Besonderheiten. Ja? 12 Jahre lang hat diese Frau versucht, irgendwie Heilung zu finden. Und das hat sie gemacht, indem sie auch von einem Arzt zum anderen gelaufen ist. 12 Jahre lang. Und nicht nur. Sie hat auch ihr ganzes Vermögen darin ausgegeben. Sie hat alles versucht, was in ihrer Macht war, um Heilung zu finden. Und was war ihr Endergebnis? Nichts. Gar nichts. Und wenn wir dann diese Geschichte aber lesen, das ist nämlich eine Geschichte, ich gehe davon aus, dass wir sie öfters lesen, fällt unser Fokus sehr schnell auf zwei Sachen. Auf ihr Glaube, okay? Was für eine gläubige Frau. Und auf die Heilung, auf das Wunder. Das sind die zwei Sachen, worauf wir uns meistens fokussieren. Doch wie vielen ist aufgefallen, dass Jesus diese Frau gar nicht heilen wollte? Ist euch das schon mal aufgefallen? Beziehungsweise er hatte gar nicht die Absicht, sie zu heilen. Wir lesen das gerne. Ich lese in Markus 5, 29 bis 30, sind zwei Verse. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Der hat es gar nicht verstanden. Das war gar nicht seine Absicht. Er hat sie unbewusst geheilt. Es ist passiert. Im Gegensatz zu den anderen Malen, wo es auch ganz typisch war, wo Jesus vielleicht die Hände auf die Erkrankten legte oder wo er mit denen wenigstens ein kurzes Gespräch geführt hat. Steh auf und geh. Ja? Ganz typischer Satz. Im Gegensatz zu den anderen Malen hat Jesus in diesem Fall unbewusst gehandelt. Die Frau wurde auf einmal geheilt. Und ja, ich weiß, damit das klar ist, ihr Glaube ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Aber hier, in dieser Bibelstelle, in dieser Geschichte, gibt es etwas, was vielleicht noch viel wichtiger ist. Was wir aus dieser Bibelstelle verstehen oder was wir entnehmen müssen aus dieser Bibelstelle ist, dass die Heilung nicht nur dank ihr Glaube stattgefunden hat, Es ist nicht nur dank dem Glauben dieser Frau, dass diese Heilung stattgefunden hat, sondern weil ein erkrankter Körper in Kontakt mit der Heiligkeit Gottes kam. So hat Heilung stattgefunden. Denn wir sollen wissen und verstehen, wo die Heiligkeit Gottes ist, findet Krankheit keinen Platz. Es ist unglaublich, oder? Also liest euch die Geschichte mal gerne durch. Er fragte nach, wer war das? Ja? Die Frau wurde einfach geheilt. Und wir unterschätzen sehr oft, was es bedeutet, einfach nur in Kontakt mit der Heiligkeit Gottes zu kommen. Doch Jesus hat nicht nur Menschen geheilt. Jesus hat auch Besessene befreit. Wir lesen in Markus 5. Entschuldigung nochmal. Für die, die skeptisch sind, ist es meine Allergie, ja? Ist alles gut. Markus 5, ab Vers 1. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war es mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und es war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchstens, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Und er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Ich wiederhole Vers 6. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Okay? Und jetzt kommt eine Frage an euch. Hat ihn irgendeiner zu Jesus gebracht? Hat irgendeiner diesen Mann genommen und hat ihn zu Jesus gebracht? Hat irgendeiner zu Jesus gesagt: Guck mal, der Typ da hinten ist besessen, der hat Probleme, geh mal dahin und kümmere dich um ihn? Ist Jesus diesem Mann hinterhergelaufen? Hat Jesus ihm hergerufen? Hat ihn dazu aufgefordert, sich vor ihm hinzuwerfen? Hat das Jesus gemacht? Hat er nicht. Das hat er alles nicht. Jesus war einfach nur in seiner Nähe und diese Dämonen haben sich von sich selbst öffentlich untergeordnet und erniedrigt. Punkt. Denn sie wussten ganz genau, dass in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesus, sie waren einfach nur machtlos. Denn Gott, Jesus, ist heilig. Und wo die Heiligkeit Gottes ist, finden Dämonen keinen Platz. Das ist die Wahrheit. Ich möchte jetzt nun zum letzten Beispiel kommen. Denn Jesus hat nicht nur Kranke geheilt und hat auch nicht nur Dämonen befreit, Menschen von Dämonen oder Geistern befreit. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass er auch die Kontrolle über die Natur hatte. Wir kennen alle die Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern auf dem Schiff ist. Es ist stürmisch. Und die sind alle am Schippen, das Schiff wird voller Wasser. Ja, und die sind verzweifelt, die wissen nicht, wohin mit sich. Und es ist schön, dass die Fische auf einmal zum Schreiner gehen und sagen: Willst du nicht was machen? Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Geschichte mal so durchgelesen habt. Es ist ganz interessant zu sehen, wie auf einmal die Fachleute zu einer Person hingehen, die eigentlich gar keine Ahnung hatte von dem, was hätte keine Ahnung haben müssen von dem, was gerade geschah. Und Jesus war am Schlafen. Er war mit auf diesem Schiff. Es war stürmisch, ja. Er war am Schlafen. Dann gehen die zu ihm. Jesus, merkst du was? Sind wir dir völlig gleich? Und es passiert, dass Jesus aufsteht und einen ganz einfachen Satz zum Wind und zur See sagt: Schweig, werde still. Und es geschieht. Es ist ganz offensichtlich. Er macht was ganz Offensichtliches. Dieses Wunder war offensichtlich. Ihm ging es darum zu zeigen, wie viel Macht er hatte. Auf einmal kehrte Ruhe ein. Die Natur unterordnet sich ihm auf einmal. Doch es gibt auch eine weitere Geschichte. Es gibt die Geschichte von einem weiteren Sturm in Matthäus 14, wo Jesus übers Wasser läuft. Da ist Jesus nicht mehr auf diesem Schiff und schläft. Jesus kommt erst im Nachhinein zu den Jüngern. Jesus läuft übers Wasser. Und das ist die Geschichte, wo auch Petrus es wagt, übers Wasser zu laufen. Und viele lesen diese Geschichte und fokussieren sich auf diesen großen Wunder. Jesus und Petrus sind auf einmal zeitgleich auf dem Wasser. Es ist toll, es ist schön. Doch es gibt eine Bibelstelle, die sehr unterschätzt wird. Eine Bibelstelle, die gerne überlesen wird. Und damit wollen wir, das ist in Vers 32, aber wir lesen gerne ab 27. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Vers 32. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich wiederhole gerne. Als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Hat Jesus zu dem Sturm gesprochen? Hat Jesus irgendwas gesagt in diesem Moment? Also ich habe es nicht gelesen und ich würde jetzt auch ungern übertreiben, indem ich sage, dass Jesus unbewusst einen Sturm gestillt hat. Aber ich lese ganz einfach, dass er kein Wort gesprochen hat. Er hat nichts gesagt. Und dass seine Gegenwart auf diesen Sturm ausgereicht hat, um für Ruhe in diesem Sturm zu sorgen. Das hat völlig gereicht. Jesus auf diesem Schiff. Und wisst ihr warum? Ich wiederhole gerne diesen Satz. Wisst ihr, warum es dazu gekommen ist? Weil Jesus heilig ist. Und wo die Heiligkeit Gottes ist, findet Unruhe, Unordnung einfach keinen Platz. Wisst ihr, wir haben eine so sehr eingeschränkte Idee oder Vorstellung von Gott, dass wir der Meinung sind, ihm ständig um etwas bitten zu müssen. Was wäre, wenn wir wie Petrus nicht mehr auf dem Sturm oder um uns herum schauen würden, um uns herum achten würden, sondern es wagen würden, eine neue übernatürliche Erfahrung mit Gott zu machen. Stellt euch mal vor, wir würden nicht mehr auf diesen Sturm achten, sondern wir würden uns einfach nur auf Jesus fokussieren und sagen, Jesus, ich möchte zu dir, du läufst aus Wasser, ich will's auch. Stellt euch mal vor, wir würden so unserem Leben entgegengehen. Stellt euch mal vor, oder was wäre, wenn du dir nicht mehr so sehr den Kopf zerbrechen würdest für deinen Ehemann oder deine Ehefrau, sondern anfangen würdest, dich selber zu heiligen, wie Gott es sich von dir wünscht. Stell dir das mal vor, wenn wir das machen würden. Denkst du nicht, dass Gott dann automatisch sich auch um deinen Ehepartner kümmern würde? Denk dir nicht, dass sowas automatisch stattfinden würde? Wir zerbrechen uns so sehr den Kopf um unseren Nächsten. Dabei würde es vielleicht einfach nur ausreichen, wenn wir selber die Heiligkeit Gottes in unserem Leben erfahren würden. Was wäre, wenn du nicht mehr deine Kinder vielleicht volltexten würdest, über was richtig und falsch ist? Stell dir mal vor, du würdest ganz einfach nur ein Vorbild sein. Stell dir mal vor, dass du denen einfach zeigen würdest, was es bedeutet, die Heiligkeit Gottes durch Werke und Taten zu erleben. Stellt euch das mal vor. Dann würden wir vielleicht nicht mehr die ganze Zeit im Gebet verbringen müssen und zu sagen, bitte Herr, kümmere dich um meine Kinder, erlaube es, dass sie dich als eigenen Erretter erkennen können. Stellt euch mal vor, wir würden selber diese Erfahrung machen. Stellt euch mal vor, die Heiligkeit Gottes wäre in unser Leben. Denkt ihr nicht, dass unsere Kinder automatisch Gott erkennen würden? Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du ihn? Kennst du ihn nur als guter Vater, der darauf wartet, dass du eine Bitte von dir zu hören? Ist das das Bild von Gott, was du hast? Denkst du, der sitzt da oben und wartet, dass deine Gebete kommen? Oder hast du ihn schon mal als den allmächtigen und heiligen Gott erleben dürfen, der allein durch seine Gegenwart in deinem Leben dich befreien und erlösen kann? Hast du ihn mal schon mal so erleben dürfen? Hast du diese Erfahrung gemacht mit Gott? Kennst du ihn unter diesem Aspekt? Ich kann ja sagen, dass du nicht dazu berufen worden bist, ständig wie ein Kind zu bitten. Ständig Gott hier, Gott da, bitte dies, bitte das. Das ist nicht unsere Berufung. Gott möchte viel mehr aus dir machen. Dafür musst du einfach nur verstehen, was es bedeutet, an einen heiligen Gott zu glauben. Ich möchte dich heute dazu einladen, einfach nach seinem Angesicht zu suchen. Strebe nach seiner Gegenwart. Und dann wirst du selber feststellen, dass du viele Gebete gar nicht mehr aussprechen musst. Such seine Gegenwart und viele Gebete. Diese ganze Zeit, die wir in Gebete, in Fürbitte verbringen, die werden sich auflösen, weil Gott automatisch wirkt durch seine Gegenwart. Wenn Gott wirklich präsent ist, wenn Gott wirklich in deinem Leben präsent ist, passiert es automatisch, dass du Ruhe hast. Wenn Gott wirklich in deinem Leben präsent ist, passiert es automatisch durch seine Gegenwart in deinem Leben, dass du eine gewisse Ordnung in deinem Leben bekommst, dass du Heilung bekommst, dass du Befreiung bekommst. Das passiert automatisch, wenn Gott wirklich in deinem Leben präsent ist. Lass uns aufstehen und beten. Möchtest du nicht dein Leben ändern? Möchtest du nicht endlich Antworten bekommen? Möchtest du nicht endlich aufhören, diese ganze Zeit in deinen Gebeten zu verbringen, ohne eine Antwort zu sehen? Ich weiß nicht, wonach du suchst. Ich weiß nicht, wofür du gerade bittest. Aber ich möchte dich dazu einladen, dein Gebet zu ändern heute. Ich kann dir sagen, dass Gott, der Allwissende, weiß, was du brauchst. Doch die Frage ist, ob du verstanden hast, was du brauchst, was du wirklich brauchst. Ich möchte eine ganz einfache Einladung machen heute Morgen. Ändere dein Gebet. Und sprich einfach zu Gott, Herr, erfülle mein Leben mit deiner Gegenwart. Erfülle mein Leben mit deinem Heiligen Geist. Heilige mein Leben, Herr. Ich habe viel zu viel Unruhe. Zu viel Chaos herrscht in meinem Leben. Ich bin von dieser ganzen Not abgelenkt. Und ich habe nicht die Möglichkeit, dich anders kennenzulernen. Gott sagt heute, du darfst ihn anders kennenlernen. Du darfst heute eine neue Erfahrung mit ihm machen. Denn Gott möchte sich in deinem Leben als den allmächtigen, heiligen Gott offenbaren. Und du kannst es zulassen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns mit deiner Gegenwart rührst. Dass niemand diesen Ort verlassen wird, ohne Verstand zu haben. Wie wichtig deine Heiligkeit in unserem Leben ist. Wir wollen keine Zeit mehr verlieren. Wir wollen aus der Routine raus. Wir wollen Freiheit erleben. Freiheit, die du uns schenkst. Freiheit, die du auf dem Kreuz vollbracht hast. Im Namen Jesus bitte ich dich. Im Namen Jesus bitte ich dir. Offenbare dich neu in deinem Leben.